Willkommen, liebe ZuhörerInnen, beim Podcast Tod, Leben, Transformation. Im Gespräch mit besonderen Menschen beleuchte ich den Tod, um dem Leben etwas näher zu kommen. Heute bin ich im Gespräch mit Anouk Scholja. Sie ist Hebamme und Mitbegründerin des Gemeinschaftsgrabs für Sternenkinder in Liechtenstein. Mein Name ist Bettina Schürch und mich hat der Tod immer wieder bewegt und auch transformiert. Ich wünsche ein inspiriertes Zuhören. Es freut mich sehr, liebe Anouk, mich heute mit dir unterhalten zu dürfen. Herzlich willkommen zu unserem Gespräch.
Ja, es freut mich ebenfalls und bin gespannt über unser Gespräch.
Es verbindet uns eine jahrzehntelange Freundschaft. Ich durfte miterleben, wie du vor mehr als 20 Jahren den Beruf der Hebamme erlernt hast, mit viel Freude und Leidenschaft praktizierst und vor kurzem den Master of Science Hebamme abgeschlossen hast. Du bist Mutter von mittlerweile 2 erwachsenen Kindern und lebst mit deinem Mann in Liechtenstein. Hebammen kümmern sich um Eltern und das Neugeborene vor, während und nach der Geburt. Und Hebammen kümmern sich auch um Eltern, deren Kind nicht lebend zur Welt kommt oder kurz nach der Geburt verstirbt. Warst du damals, als du den Beruf gelernt hast als junge Frau, gut vorbereitet auf diesen Aspekt deines Berufs?
Mäßig, man kann sich ja nicht irgendwie richtig oder gut vorbereiten. Also wir hatten ja damals in der Hebammenschule schon diese Themen durchgenommen. Wir hatten auch einen Psychologen und wir hatten uns wirklich intensiv damit befasst, auch mit einer Mutter damals, die ihr Kind verloren hatte. Aber wenn man natürlich als junge Hebamme zum ersten Mal in so einer Situation steckt, wenn man weiß, jetzt kommen Eltern, die wissen, dass ihr Baby im Mutterleib verstorben ist, dann ist man natürlich im ersten Moment ein bisschen überfordert. Was sagt man? Wie kann man diese Eltern unterstützen? Das ist ja die Kernaufgabe von den Hebammen, dass man da sein möchte für die Eltern, so wie sie es brauchen. Und ich kann mich schon erinnern an einen Moment, wo die Eltern für eine normale Kontrolle ins Spital gekommen sind und dort erfahren mussten, dass das Herz nicht mehr schlägt und dass ihr erstgeborenes Baby tot zur Welt kommen wird. Ich weiß noch, ich und der junge Assistenzarzt, also wir waren halt da und im ersten Moment kann man nichts sagen, oder? Da ist dieser Schock und wie jetzt weiter und so, und ja. Weitere Geschichten sind dann gefolgt, Begegnungen, die ich hatte mit Eltern in unterschiedlichen Settings. Mit der Zeit gewinnt man ein bisschen Erfahrung oder kann das auch mal aushalten, nichts zu sagen und das zusammen mit den Eltern aushalten. Aber es ist halt jedes Mal emotional sehr herausfordernd, ja.
Und ist dieses Nichtssagen für dich jetzt in der Zwischenzeit etwas, was du als wichtig erachtest, einfach da sein? Oder was ist so nach all diesen Erfahrungen? Also ist das einfach höchst individuell? Wie begegne ich? Oder gibt es wie Dinge, die du wirklich so für dich herausgefunden hast, die sind wichtig?
Ich kann es immer noch nicht sagen, was ist das Richtige, oder? Es ist sicher individuell und ich weiß noch gut eine Situation, wo die wirklich sehr schwierig war und die Mutter war beschäftigt mit der Geburt ihres im Mutterleib verstorbenen Kindes und der Vater hat irgendwie fast ein wenig hyperventiliert und war überfordert und die Ärztin war nicht da, ich war alleine mit dem Paar. Und dann, als das Kind geboren war, eben musste der Mann sich kurz hinlegen und die Frau war auch ziemlich entkräftet. Und ich habe dann geplappert wie ein Wasserfall, weil ich einfach irgendwie diese Leere füllen musste. Und niemand hat von den Eltern hat etwas gesagt. Und im Nachhinein würde ich, glaube ich, eher schweigen in so einem Moment, denke ich. Mhm. Ja. Also das fällt uns oft schwer. Was auch noch häufig ist, ist, dass am Anfang habe ich auch gesagt, ja, ich gehe mal kurz aus dem Raum, weil ich gedacht hatte, die wollen jetzt vielleicht alleine in diesem Moment sein, wo sie erfahren, dass das Kind gestorben ist. Und ich habe wie so gemerkt, nein, das ist nicht das Richtige, weil die werden dann plötzlich verlassen, oder? Die Ärztin geht auch raus, die Hebamme auch. Also es ist wichtig, dass man da bleibt.
Also dass du eigentlich wie Sicherheit anbietest, einen möglichen Kontakt, den sie abholen können, wenn sie möchten.
Irgendwie so, ja.
Habt ihr als Begleitpersonen Möglichkeiten, Hilfe zu holen, wenn es euch zu viel wird?
Das ist, ich finde das ein wichtiges Thema, und die andere Leute sind immer erstaunt, wenn ich sage, ja, also das gehört zu unserem Beruf und wir haben eigentlich nicht Supervision regelmäßig und so weiter. Ja, also man ist eigentlich schon, man muss das wie ein bisschen selbst herausfinden, wie man damit umgeht. Am meisten hilft mir, wenn ich mit Kolleginnen reden kann, die Ähnliches erlebt haben in der Betreuung mit diesen Eltern, die einfach um diese Situationen wissen. Und die können das wie am besten nachvollziehen, was jetzt vielleicht gerade meine, wenn etwas mich belastet oder meine Belastungen sind, die können das am ehesten nachvollziehen. Und das bringt mir eigentlich am meisten, so mit Berufskolleginnen mich auszutauschen. Aber ja, es ist einfach so, wenn etwas sehr Belastendes passiert, dann kann man natürlich das anfordern, aber es wird eigentlich in der Regel wie nicht gemacht, ist meine Erfahrung jetzt. Und ich habe ja vor über 20 Jahren angefangen mit meiner Berufslaufbahn. Und ehrlich gesagt, ich kann mich nicht erinnern, dass mal eine Hebamme gesagt hat, ich brauche jetzt da mal psychologische Unterstützung.
Und wie hat sich dein Verhältnis zum Tod verändert in diesen Jahren? Oder anders gefragt, hast du den Eindruck, dass deine Erfahrungen mit diesen Eltern, die mit dem Verlust konfrontiert sind, hast du den Eindruck, das hat auch in dir etwas verändert?
Was hat sich in mir verändert? Also ich denke, ich habe ja einige Paare begleitet während der Geburt von ihren Kindern, die schon verstorben waren im Mutterleib oder die während der Geburt gestorben sind, vor allem wenn es sich um Fehlgeburten handelte, die ja schon früh zur Welt gekommen sind, also sogenannte induzierte Spätaborte. Sobald diese Kinder auf der Welt waren, war es für mich ein Bedürfnis, mich ihnen zuzuwenden. Also entweder waren sie schon verstorben oder sie hatten noch vielleicht ein bisschen Herzaktion, waren noch nicht verstorben. Dann war es der Fall, dass wir sie wie ein bisschen begleiteten, einfach dass immer eine Hebamme bei diesen Kindern zugegen war, bis sie gestorben sind. Oder dass sie in Anwesenheit der Eltern oder in den Armen der Eltern verstorben sind. Irgendwie war dann für mich wichtig, wie geht man dann mit diesen fehlgeborenen Kindern um? Das hat mich manchmal auch so in den Träumen noch beschäftigt. Ich hatte da so wiederkehrende, man kann sagen, wie so Albträume, wo ich den Kühlschrank aufgemacht hatte. Und da waren diese kleinen, fehlgeborenen Kinder darin. Und ich habe gedacht, Jesus, die sind ja ganz kalt, die musste man wärmen. Das war immer ganz wichtig, dass die neugeborenen Kinder die Temperatur halten konnten. Und habe die dann in die Badewanne gelegt, aber es waren zu viele. Da musste ich schauen, dass die nicht untergehen in der Badewanne. Das war für mich so ein Zeichen von Überforderung mit diesen kleinen Wesen, körperlichen Wesen, die man eigentlich schon auch als Kinder bezeichnen kann. Und diese Fürsorge, irgendwie konnte ich nicht leben mit diesen Kindern. Deshalb fand ich es total schön, als ich selbst auch mal eine Fehlgeburt hatte. Also ich hatte insgesamt 3 und die dritte war eigentlich wie so am weitesten fortgeschritten in der 16. Schwangerschaftswoche. Und da machte ich zum ersten Mal so selbst die Erfahrung, wie das ist, wenn man dann dieses kleine Körperchen, Wesen, es sieht aus wie ein ganz kleines Minikind, wenn man das dann so betten kann in so ein Umschlagtüchlein, das genäht wurde von anderen Frauen, die diese Fehlgeburten auch schon erlebt hatten. Also ich rede jetzt von Sternekind, das ist eine Organisation, ein Verein, da nähen meistens, ich glaube, es sind nur Frauen, vielleicht gibt es auch Männer, die nähen oder Väter, so Körbchen und Umschlagtüchlein und mit, also die sind total liebevoll gestaltet und da konnte ich dann mein fehlgeborenes Kind hineinlegen. Das fand ich extrem tröstlich, fürsorglich. Das war so ein fürsorgliches Zeichen, so, ja.
Also du beschreibst die Wichtigkeit vom Abschied von diesem fehlgeborenen Kind und was du schon während deiner beruflichen Laufbahn gespürt hast, wie wichtig das eigentlich ist, diese Fürsorge, dieser Abschied, auch ein Ritual. Und als du selber dann in der, also Betroffene warst, wurde dir das noch bewusster, wie wichtig das ist, die Wichtigkeit von diesem Abschied nehmen, vom bewusst Abschied nehmen.
Genau. Also es war wie so, wir haben das ja wie gelernt, oder, dass das wichtig ist, dieses Abschied nehmen. Und wir haben ja dort schon vor 20 Jahren so Körbchen gehabt mit Rosenblättern oder mit Seidentüchlein, dass diese Fehlgeborenen oder vor allem, wenn sie klein waren, Kindlein nicht in diese Nierenschalen mit den grünen OP-Tüchern da gelegt wurden, sondern dass sie wirklich gebettet wurden, damit die Eltern auch bewusst Abschied nehmen konnten. Das war damals wie so ein bisschen auch ein Umbruch, oder? Ganz vor noch längerer Zeit hat man in der Annahme, dass das schmerzvoller sei für die Mutter, oft diese totgeborenen, fehlgeborenen Kinder sofort entfernt nach der Geburt. Und man dachte, das ist besser, wenn man das vermeidet, diesen Anblick, damit die schneller darüber hinwegkommt, über diesen Verlust. Und das hat man, ja, das weiß man, dass das ja oft von diesen Frauen noch Jahrzehnte später bereut wurden, dass sie sich nicht verabschieden konnten. Ich denke, das ist auch sehr individuell, nicht für alle gleich, aber die große Mehrheit, aufgrund meiner Erfahrung, möchte diesen Abschied wirklich so gestalten. Und eben diesen Abschied, diese Rituale, auch noch Fotos machen, Erinnerungsfotos, sind ja sehr kurze Momente, die man noch hat mit diesen Kindern. Die haben an Wichtigkeit gewonnen, aber ich habe das wie als Hebamme dann immer so gemacht und konnte das auch nachvollziehen, empathisch konnte ich das begleiten. Aber wenn man dann selbst betroffen ist, kann man es erst so richtig erfassen, diese Dimension. Und eben der Begriff der Fürsorglichkeit habe ich jetzt hineingebracht. Das war wirklich so, wie ich es empfunden hatte, oder? Man möchte noch irgendwie so diese Liebe mitgeben, oder? Seinem Kind. Und wenn das da so liebevoll gebettet ist und man weiß, das ist von anderen Müttern gemacht worden, dieses Körbchen und dieses Kleidchen oder Umschlagtüchlein und dann sind noch so Erinnerungs, bei mir waren es so Eulen irgendwie, so kleine Stoffeulen, wo man eines dem Kind mitgeben kann und eins selbst behalten. Das fand ich total rührend. Und das war irgendwie auch heilsam, ja. Mhm.
Jetzt sind ja Eltern oder Mütter, die frühe Fehlgeburten haben, oft konfrontiert mit einem Umfeld, das diesen Schmerz um den Verlust kleinzureden versucht. Es kommen mir Sätze in den Sinn wie: Das ist ja nicht so schlimm. Das hatte ich auch. Oder das war ja gar nicht so ein richtiges Kind. Du beschreibst jetzt aber, wie wichtig dieser Abschied ist, auch ein Abschiedsritual. Wie wichtig es ist, diesem verlorenen Kind einen Platz zu geben, dass wirklich ein Prozess des Abschieds überhaupt stattfinden kann. Warum wird das so weggewischt? Warum ist das so schwierig, das anzuerkennen, dass auch diese Verluste einen Trauerprozess brauchen, einen Abschiedsprozess?
Ja, du sprichst jetzt die frühen Fehlgeburten vor der 12. bis 14. Schwangerschaftswoche an. Da ist ja oft noch nicht sichtbar von außen oder man kommuniziert ja auch noch nicht so. Das ist ja bei uns so die Kultur, wo man das nicht so kommuniziert. Man weiß auch die ersten 3 Monate, das sind die gefährlichsten. Dann ist das umso schwieriger, dann nachher zu betrauern, oder? Weil das Umfeld kriegt ja das nicht mit, oder? Und wenn es das Umfeld mitkriegt, ist es manchmal auch ein bisschen befremdet, weil das war ja eben in diesen ersten 3 Monaten, da war es ja noch nichts, da weiß man ja, dass das häufig vorkommen kann, oder? Man erwartet ja dann wie so ein bisschen, dass das, ja, dass man sagt, ja, das ist normal, das kann vorkommen. Jede vierte Frau erlebt das mal. Und dann denkt man ja, wieso, weil man nicht so viel andere von anderen hört, wenn man selbst vielleicht diese Verlustgefühle hat und das nicht wahrnimmt bei anderen, dann denkt man, bin ich die Einzige, die dann so empfindet? Dann kommt dieses Isolationsgefühl, oder dass man denkt, ja, bin ich jetzt ein bisschen nicht normal, dass ich diese Trauer empfinde oder diesen Verlust empfinde. Ja, inzwischen habe ich mich ja sehr damit auseinandergesetzt, mit diesem Thema. Ich habe auch eine Masterarbeit dazu geschrieben, diverse Quellen studiert. Und es ist tatsächlich so, dass sich da so eine Gruppe Eltern bildet, die sagt, man sollte das nicht so bagatellisieren und man sollte das auch anerkennen als ein Kind. Die möchten wie diese Bedeutung auch haben. Ich denke, der Ort, wo dann das Kind ist, ist manchmal nicht mal so entscheidend. Für gewisse Eltern ist es sehr wichtig. Die brauchen eben wie ein Grab, wo sie hingehen können, ein Ort. Andere, die brauchen das vielleicht nicht so, aber in ihren Ideen und Träumen war es trotzdem ein Kind und verspüren trotzdem diesen Verlust, weil sie sich dieses Kind gewünscht hatten. Es gibt aber auch Mütter und Eltern, die sagen, ja, ich fühle mich komisch, wenn man das als Kind benennt. Für mich war es noch nicht ein Kind. Und ja, man sollte aufhören, das jetzt so aufzubauschen. Die fühlen sich fast ein bisschen fremd, wenn sie dann im Internet diese Geschichten lesen von den Müttern, die sagen, ja, ich habe ein Kind verloren. Und sie empfinden da nicht so. Dann denken diese wiederum, sind denn meine Empfindungen falsch? Für mich war es noch nicht ein Kind. Es ist schon für sie auch traurig, dass sie das verloren haben, dass sie nicht schwanger sind. Aber als Kind würden sie es nicht betiteln. Und ich denke, da muss man sehr achtsam sein, dass man nicht so seine eigenen Vorstellungen versucht, anderen überzustülpen.
Ja, und dass man wirklich individuell auf Menschen und ihre unterschiedlichen Gefühle eingehen kann und das auch würdigt, ihre Gefühle würdigt, so wie sie sind.
Selbstverständlich. Ich meine, wir wissen alle mit der Fristenlösung, man kann auch eine Schwangerschaft abbrechen innerhalb von dieser Zeit. Und wenn man da immer von einem Kind spricht, oder, dann befeuert man ja auch diese Vorstellung, dass man ein Kind umbringt. Und ich denke, das schwingt immer so ein bisschen mit, oder? Was ist das jetzt genau? Sind das einfach Eizellen, die sich teilen? Und im frühen Stadium ist es ja das auch. Und ich denke, je mehr es gegen die 12., 14. Schwangerschaftswoche tendiert, sind halt schon erste Gliedmaßen sichtbar, oder? Und da fällt es schwer, das als Zellklumpen zu bezeichnen, aber es ist auch noch nicht ein Kind, oder? Mhm. Und ich denke, deshalb ist das so ein heikles Thema, vielleicht auch, ja.
Also du beschreibst jetzt eigentlich, was biologisch im Körper geschieht und auch, was gefühlsmäßig in den Eltern geschieht und das muss überhaupt nicht übereinstimmen, oder? Also für gewisse Menschen ist das werdende Kind und da ist schon Beziehung und andere haben eine andere Ausrichtung. Verstehe ich das so?
Ja, und ich möchte auch betonen, dass auch Frauen, die einen Schwangerschaftsabbruch machen, für die ist das auch oft ein Kind. Aber die müssen das halt machen, aus welchen Gründen auch immer. Mhm. Oder? Also ich denke, wir dürfen da nicht so stereotypisieren, oder? Für die ist das so, für die ist das so. Aber es ist einfach das ganze Spektrum möglich. Und ich würde da ein bisschen plädieren dafür, dass wir versuchen herauszufinden, was bedeutet das für dich, was bedeutet das für dich und das nicht versuchen zu normieren, oder?
Und es kann ja auch sein, dass eine Frau, die sich für einen Schwangerschaftsabbruch entscheidet, dass es für sie ganz wichtig ist, trauen zu dürfen und Abschied zu nehmen.
das ist auch meine Erfahrung, oder? Mhm. Wir haben das ja im Spital ab und zu und das ist ja für diese Paare noch schwieriger, oder? Weil sie auch viele Schuldgefühle haben und ja, das, ich denke, da ist es ganz wichtig, auch achtsam damit umzugehen und selbstverständlich dürfen die auch trauern, weil die müssen sich wie entscheiden für ein entweder ein totes Kind, sage ich jetzt mal, oder ein Kind mit schweren Behinderungen oder vielleicht sehr eingeschränkter Lebensqualität. Und das ist sehr, ja, ist eine grausame Entscheidung, ja.
Als du deine letzte Fehlgeburt hattest von insgesamt 3 Fehlgeburten, du hast vorher beschrieben, dass das einiges in dir bewegt hat, also auch so den Blick darauf vertieft hat, wie wichtig dieser Abschied sein kann und hast dich dann auch weiter engagiert. Magst du erzählen von diesem Engagement?
Ja, ich habe einfach, ich komme aus Basel und da gab es schon diese Konzepte mit den Bestattungen von diesen sogenannten Sternenkindern und so weiter, da gab es das schon. Und als ich in Liechtenstein war und diese Fehlgeburt hatte, habe ich gemerkt, da gibt es ja noch gar nichts solches. Das war extrem tabuisiert. Und das hat mich wie ein bisschen getriggert. Also man, eben das, was du vorher beschrieben hast, man hat nicht davon, man redet nicht darüber, sogar wenn es später passiert, das habe ich extrem so empfunden. Oder man darf das eigentlich gar nicht beklagen, oder?
Kannst du das noch klären? Was heißt das konkret später? Wann ist es ein Sternenkind? Wann ist es einfach, dass das für die ZuhörerInnen klar ist?
Ja, ich denke, Sternenkinder, würde ich jetzt mal sagen, ist die Bezeichnung für alle fehlgeborenen Kindern. Und da gibt es Kinder, die, sage ich jetzt mal, die man eben vielleicht nicht mal als Kind bezeichnen kann, die sehr früh sich verabschieden. Andere, die dann in diesen bis zur 22. Schwangerschaftswoche als späte Fehlgeburten ja, sterben. Und andere, das sind dann Totgeburten ab der 22. Woche bis am Termin. Die kann man auch noch als Sternenkinder bezeichnen. Es ist ein Begriff für eigentlich alle diese totgeborenen Kinder während der gesamten Schwangerschaft, aber es ist natürlich ein Kontinuum von ja ganz klein bis zu ganz groß, oder? Ja.
Und was ist geschehen mit diesen Sternenkindern im Liechtenstein?
Ja, also keine Ahnung, was da bis dahin passiert ist. Also ich denke, alle diese fehlgeborenen Kinder wurden da doch, ich weiß es schon, die wurden einfach im mit dem Plazenta-Abfall eigentlich entsorgt oder mit einem anderen organischen Material, was ja auch okay ist, das wird dann verbrannt, das ist eigentlich wie eine Kremation. Das muss nicht unbedingt schlecht sein, das möchte ich jetzt auch betonen, weil es gibt auch Frauen, die sagen, für mich ist das gut, wenn das dort fachgerecht einfach hingehört. Aber eben wie gesagt, diese Fürsorglichkeit, oder die ich da empfunden hatte für mein ersehntes Kind, das war für mich undenkbar, dass man das jetzt da einfach, zusammen mit den Plazenten verbrennen wird. Ich wollte da was Spezielles machen und ich habe da gefragt im Spital, ja, was macht man jetzt damit? Und die haben alle mit der Schulter gezuckt. Dann habe ich gesagt, ja, dann nehme ich es wieder nach Hause. Da haben sie so ein bisschen gezögert, weil das auch ein bisschen unüblich war. Aber man muss wissen, alle diese nicht meldepflichtigen Fehlgeburten vor der 22. Woche, da ist eigentlich gar nichts geregelt. Also die darf man nach Hause nehmen und im Garten vergraben zum Beispiel oder in einer Feuerschale selbst kremieren oder irgendwie bestatten, was man möchte. Man hat da eine große Freiheit eigentlich.
Aber man muss es auch wissen.
Man muss es auch wissen und auch machen. Es gibt ja viele, die sagen, nein, ich kann das nicht machen. Und für mich war das logisch, wir machen etwas damit. Oder? Und habe aber gemerkt, ja, was ist denn mit all den anderen Frauen, oder? Ja, und da sind wir auf die Idee für dieses Gemeinschaftsgrab gekommen. Ich habe mich da zusammengetan mit Gleichgesinnten, haben wir einen Verein gegründet und es sind eigentlich alle Türen aufgeflogen, oder? Also auch die Gemeinden haben gesagt, ja, selbstverständlich, es wäre super, wenn man so etwas anbieten könnte, weil ich war eigentlich die Erste, oder, die danach gefragt hatte. Aber jemand musste das einfach umsetzen, oder? Mittlerweile gibt es ja überall diese Gemeinschaftsgräber und wir haben uns ein bisschen orientiert daran, was gibt es schon, wie könnten wir das bei uns machen. Und mittlerweile ja, gibt es dieses Gemeinschaftsgrab jetzt schon seit bald 8 Jahren. Auf dem Friedhof, wir wollten es bewusst auf dem Friedhof machen, weil eben, wenn man da in die Historie geht, wurden eben diese fehlgeborenen Kinder eben oft, also auch wenn sie am Termin ausgewachsene Babys waren, weil die nicht getauft waren, durften die nicht bestattet werden auf den Friedhöfen. Ja, und mittlerweile machen wir das 2x jährlich, machen wir diese Bestattungen von den Sternenkinder, unabhängig von der Schwangerschaftswoche, unabhängig von der Religion. Wir machen das bewusst religionsoffen. Es ist nicht, alle müssen dort diese Sternenkinder bestatten. Man darf nach wie vor selbst eine Bestattung machen. Aber diejenigen, die einfach nicht wissen, wohin, wenden sich auch an uns, sind auch sehr dankbar, dass wir das übernehmen. Weil oft ist man im ersten Moment ein bisschen überfordert damit. Viele sagen mir auch, sie finden es sehr tröstlich, dass es dort bestattet ist, wo auch schon viele andere von diesen Sternenkinder bestattet sind. Also man weiß, dort sind alle anderen. Das ist für sie so tröstlich, auch zu wissen, sie sind nicht die Einzigen. Und ja, wir machen eben diese Bestattung 2x jährlich und einmal jährlich eine Gedenkfeier, einfach um diesen, das zu würdigen, dass die da waren oder jetzt immer noch sind in diesem Gemeinschaftsgrab. Und es kommen auch manchmal ältere Frauen, also manchmal auch Väter, ja, auf uns zu bei diesen Gedenkfeiern, weil die schon vor Jahrzehnten diese auch so eine Erfahrung machen mussten und jetzt wie so ein bisschen ihre Trauer auch ein bisschen dort leben dürfen bei diesem Gemeinschaftsgrab.
Wenn du das so beschreibst, scheint mir, das hat einen stark verbindenden Aspekt. Und vorhin haben wir darüber gesprochen, wie diese Verluste oft in einer Sprachlosigkeit landen. Und dieses gemeinsame Ritual scheint ein Feld zu kreieren, wo dieses Wir sind viele eine Form zu finden scheint.
Es wird sichtbar, oder dadurch, dass die gibt es wirklich. Ich weiß jetzt die genaue Anzahl nicht, aber seither haben wir etwa ja über 50 gegen die 60 Sternenkinder dort bestattet, oder? Man weiß, man ist nicht allein und gleichzeitig eben wieder diese Fürsorglichkeit, oder? Also wir machen ja diese Bestattung wie so richtige Bestattungen, oder? Also es kommt eine Frau, die spielt Querflöte, es ist Musik dabei, eine Seelsorgerin gestaltet diesen Abschied. Die Basis ist die christliche Religion, aber es ist immer auch religionsoffen. Wir hatten auch schon einen Imam dabei auf Wunsch der Eltern. Oder eine Frau hat mal ein buddhistisches Ritual noch gemacht an diesem Grab. Wir sind sehr offen dafür. Es sind dann manchmal mehrere Elternpaare oder ganze Familien und Freunde sind dann dabei. Also es sind immer so 2 bis 6 Sternenkinder pro Halbjahr, die bestattet werden. Man muss auch nicht unbedingt dabei sein, aber man wird eingeladen. Die meisten kommen auch. Es geht etwa eine halbe Stunde, diese Zeremonien. Was ich sehr schön finde, ist, die Seelsorgerin sagt dann immer, ja, sie bringt so eine Schale mit Blättern oder so Herbstblätter, die sie gefunden hat, oder im Frühling Blumen. Und wir bereiten jetzt zuerst das Grab und dann können alle dort etwas hineinlegen, auch mit einem Gedanken. Und nachher wird das sehr klein mit all diesen, es ist ein kleiner Sarg, ja, mit diesen Sternenkindern hinuntergelassen und dann kann man nochmal Blumen drauf tun und ja, eben mit dieser Musik. Und danach wird das, es ist eine Erdbestattung, wird das Grab verschlossen und man kann dort immer hingehen und auch noch einen Erinnerungsstern montieren. Und die Eltern und Angehörigen sind dann immer sehr ergriffen, oder? Dass wir das wirklich mit dieser Ernsthaftigkeit auch machen und tun und dass sie da auch ihre Trauer leben dürfen und ihren Abschied. Und es sind ja manchmal vielleicht wenige, aber es ist für sie sehr, sehr wichtig und wertvoll. Also ein Vater hat mir mal gesagt, es ist unendlich groß, die Trauer, aber es kommt ihm jetzt vor, nach dieser Bestattung, die Hälfte sei jetzt schon weg. Ja, das
Also es legitimiert eigentlich so auch zum Trauen.
Ja, genau. Ja, ja, es legitimiert. Man sieht es, man anerkennt auch diesen Verlust und diese Trauer. Und ja, eben auch wieder diese Fürsorglichkeit, oder? Diese Achtsamkeit. Ich als Hebamme, ich bin die einzige Hebamme momentan noch, also nicht die einzige Hebamme im Verein, aber im Vorstand bin ich zuständig auch für die Einsorgung von diesen Kindlein. Das ist zwar ein schreckliches Wort, aber am Tag X, oder, wo wir diese Sternenkindlein in diesen einen Sarg, wir hatten auch schon zwei Särge, hineinlegen, da bin ich immer dabei mit zusammen mit einem Herrn aus dem Bestattungsinstitut, mit einem Kollegen. Und ich achte immer darauf, dass wir die schön betten. Also ich bringe auch immer Blumen mit. Das sieht ja niemand von den Eltern. Aber ich mache es trotzdem und ich sage das auch diesen Eltern. Und ich frage sie auch vorher, ob sie noch etwas mitgeben möchten ihren Kindern. Und da kommen manchmal Brieflein oder ganz kleine Kuscheltiere oder Fotos sogar von Angehörigen, damit das Kind mit ihnen zusammen, mit den Fotos zusammen bestattet wird. Und diese Wünsche versuche ich immer zu erfüllen und nehme das mit und lege diese Grabbeigaben wie so bei, oder ein Tuch, ein spezielles, wo die Eltern möchten, dass das Kind umhüllt ist. Zum Beispiel gerade bei muslimischen Familien, die möchten manchmal so ein weißes Tuch, dass es mit einem weißen Tuch ohne Saum eingehüllt ist, das mache ich dann. Und das mache ich immer mit Sorgfalt, auch diese Achtsamkeit, weil ich weiß, es ist wichtig, auch wenn es niemand sieht, machen wir das.
Es scheint mir, wenn ich so nochmals zurückkomme auf deine Träume, wo du eigentlich träumst, wie das nicht möglich ist, diese Fürsorglichkeit, diese Sorgfalt. Es scheint mir fast so, als ob du dir jetzt auch durch dein Engagement ein Feld geschaffen hast, wo du das wirklich ausführen kannst und würdigen kannst.
Genau, Betty. Genau, es ist diese Hilflosigkeit, die ich oft empfunden hatte, vielleicht diese Unzulänglichkeit, die ich vielleicht jetzt ein bisschen kompensiere. Und ja, es ist tatsächlich ein bisschen so diese Bewältigung von diesen frühen Erlebnissen als Hebamme, wo ich gemerkt hatte, vor allem wenn die Eltern zum Beispiel das Kind nicht sehen wollten oder so, da fühlte ich immer eine große Spannung und dann musste ich selbst damit ein bisschen zurechtkommen. Wenn das nicht möglich war, dieser Abschied, dann musste ich wie selbst, ich hatte ja auch eine Geschichte mit diesem Kind, weil ich habe ja auch diese Geburt vielleicht eingeleitet, dieses Kind empfangen oder nach der Geburt. Und dann hatte ich immer so, vielleicht eben dieses Bedürfnis, noch etwas geben zu können, ja, das denke ich schon.
Scheint mir auch so, wenn du diese Situation jetzt nochmals im Spitalsetting beschreibst, dass da auch ein Mangel an Zeit ist. Also Eltern, die ihr Kind ist tot geboren und sie können es nicht anschauen, dass sie einfach viel Zeit brauchen, die sie in so einem Setting nicht haben.
Ja, natürlich ist das ein großer Faktor. Das ist eigentlich immer ein Thema, das auch von diesem freien Kindsverlust oft immer wieder thematisiert wird, dass man einfach Zeit braucht zu realisieren. Man ist zuerst im Schock, man kann gar nicht einen klaren Gedanken fassen. Also ganz eindrücklich war mal eine Frau, die einfach, weil sie gedacht hat, es zerreißt ihr das Herz vor Schmerzen, gesagt hat, ich möchte das Kind nicht anschauen, was ja verständlich ist. Und die ist nach Hause gegangen und erst in Kontakt mit unserem Verein hat sie dann gesagt, ja, es fühlt sich an wie ein Loch in ihrem Herzen, dass sie das nicht gemacht hat. Und jetzt ist es wie zu spät und sie bereut das. Und dann hat sie dann noch gesagt, ja, vielleicht könnte ich noch Haare von mir mitgeben oder ich könnte ein T-Shirt von mir mitgeben, das ich angehabt hatte. Und dann habe ich gesagt, ja komm, das machen wir das so. Und ich kann dann diesem Kind das Kind mit deinem T-Shirt umhüllen. Dann hattest du wie noch diese Begegnung. Und es gibt auch Spitäler, die haben eigene Zimmer eingerichtet für diese Abschied für die Eltern. Und die dürfen dann wirklich unabhängig von Zeit einfach reingehen mit Familienangehörigen und dieses Kind noch anschauen und noch tagelang und bis es gut ist und dann sagen, ja, jetzt ist gut. Mhm. Ja, und ich denke, das ist wichtig, dass man das offen lässt.
Also du beschreibst ein wachsendes Bewusstsein für die Wichtigkeit, aber auch Felder, wo es wirklich noch Verbesserungsbedarf gibt. Wenn ich das.
Ja, ich denke, das ist einfach von Spital zu Spital verschieden, ja, denke ich. Aber mittlerweile ist das überall eigentlich bei allen Hebammen und Ärztinnen, Pflegefachpersonen wirklich eigentlich jetzt so, dass sie wissen darum, dass das wichtig ist.
Mhm. Ja. Zum Abschluss möchte ich dich fragen, kann man sagen, dass der Tod oder deine eigenen Verluste für dich eine transformierende Kraft hatten oder vielleicht immer noch haben?
Ja, ich habe mir das überlegt, oder die Transformation, die Gefühle, die ich ja hatte bei diesen Fehlgeburten, waren so paradoxerweise zum Beispiel Schuldgefühle, oder warum passiert mir das? Schamgefühle auch, weil ja, also wirklich blöd, aber ich bin dem nachgegangen, oder? Warum? Und warum ist das so tabuisiert? Und das hat mich angetrieben. Da bin ich recherchieren gegangen, wie war das historisch oder wie ist das für die Frauen generell überhaupt, was bedeutet das für die Partnerschaft und so weiter. Und ich glaube, letztlich hat mich das dann dazu getrieben, auch diesen Master of Science zu machen und auch in die Forschung zu gehen. Da war ich jetzt ein paar Jahre als wissenschaftliche Assistentin. Und auch eine Masterarbeit, eine Forschungsarbeit darüber zu machen, um mehr darüber zu wissen und Licht in diese dunklen Ecken zu bringen. Ich bin wahnsinnig dankbar, dass ich das machen durfte, auch dieses Projekt zu realisieren mit diesem Gemeinschaftsgrab. Das gehört alles dazu, oder? Was passiert mit uns, wenn wir diese Fehlgeburten erleiden und wie können wir ja vielleicht auch fürs Leben Kraft daraus schöpfen? Das ist vielleicht ein bisschen paradox, aber ich denke, Kraft können wir daraus schöpfen, wenn wir uns verbinden mit anderen, darüber sprechen können, vielleicht auch irgendwie diese Erfahrung für uns transformieren können in etwas, das nicht mehr so schmerzhaft ist. Ja.
Liebe Anouk, ich bedanke mich sehr für dieses Gespräch. Es berührt mich sehr, wie diese Felder in dir etwas bewegt haben, diese Felder des Verlusts, des fehlenden Abschieds. Und ich wünsche dir alles Gute.
Liebe Betty, der Dank ist ganz meinerseits. Und ich freue mich sehr, dass du diesen Podcast machst und bin gespannt auf die weiteren Folgen.
Und damit sind wir am Ende angelangt des heutigen Gesprächs. Ich hoffe, näher hinzuhören, wenn ich mich mit Menschen über den Tod unterhalte, hat dich ebenso inspiriert und berührt wie mich. Wenn du gerne anbringen möchtest, was dich bewegt rund um das Thema Tod, dann melde dich bei mir auf dem Facebook- oder Instagram-Kanal. Ich freue mich über Anregungen, Ideen und über eine wachsende Bereitschaft, dem Tod als kraftvollen Bestandteil des Lebens zu begegnen. Ich freue mich, wenn du wieder reinhörst und wünsche dir eine verbundene, lichtvolle Zeit.